Martin wird ein bisschen hangry, deswegen müssen wir uns auch diese Woche bei der Anmoderation ein bisschen sputen. Ist dann tatsächlich auch wieder eine volle Episode geworden. Ich hatte heute Morgen auf meinen Zettel geguckt und da stand noch gar nicht so viel drauf, aber es gab dann doch wieder ein bisschen was zu reden.
Ja, vor allem die erste halbe Stunde ist ein wildes Potpourri aus unseren privaten Themen, warum Bengt jetzt mittlerweile fast, also ein guter alter gesettelter deutscher Hausmann ist, der um 7.30 Uhr aufsteht, um XY zu tun, aber hinten raus dann natürlich auch viel Sport dabei gewesen, wir haben über die Champions League geredet, wir haben uns die NBA angeguckt und ja, natürlich über den glorreichen Darts-Erfolg des Bengt Kunkel geredet.
Es geht ins Halbfinale, Mann, und der Weg ins Finale ist nicht unmöglich, gegen wen es da geht, und eine kleine Analyse der Performance kriegt ihr natürlich in den kommenden 70 Minuten, mit denen wir euch jetzt viel Spaß wünschen.
Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Was war das für ein Block? Monsterblock! Und Touchdown für New England!
Also wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes 10 gehen, aber
noch ein, noch ein, noch ein, noch ein, noch ein!
Großartig! Vettel ist Weltmeister 2010!
You have a timeout! The side has to use a Curry! Way down top! Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Ich habe fertig! Donnerstag, 11.35 Uhr. Herzlich willkommen zurück zu einer frischen Folge von eurem geschwärmten Kölsch. Mal wieder auf dem Donnerstag. Wir sind zurück auf dem quasi alten Champions League-Rhythmus.
Ja, stimmt. Damals ja gelegentlich sogar noch mittwochsabends dann immer aufgezeichnet gehabt, aber heute haben wir uns den Luxus dann einfach auch mal rausgenommen, zu sagen, nee, komm, ganz ehrlich, wenn bis tief in die Nacht gedartet wird und wenn dann noch Champions League gespielt wird, dann sind die Kapazitäten so aufgebraucht, dass man auch ein bisschen Schlaf braucht, um dann wieder perfekt vorbereitet in so eine Podcast-Folge reinzugehen. Entsprechend bin ich natürlich glücklich, dass wir vielleicht jetzt dann halt mit 13 Stunden Verspätung rauskommen, aber wir uns hier wieder gegenüber sitzen. Hallo Martin, wie geht's dir?
Ist auch okay. Also vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass nicht nur Champions League war, sondern auch Darts war. Also die beiden Highlights am Mittwochabend, ja, die wir einfach nicht rauslassen konnten. Und ja, wir sind alt und eingesessen geworden. Früher hätten wir uns noch den Hustle gegeben, Mittwochnachts dann uns hinzusetzen. Aber wir sind jetzt alt eingesessene Podcaster und schlafen dann aus und nehmen uns den Donnerstagmorgen.
Ja, Wecker ging bei mir um 7.30 Uhr, also das mit Ausschlafen hatte wenig zu tun. Ja, ich habe es dann aber auch nicht zu Ende durchgezogen, muss ich dann auch ehrlich sagen. Weil, also ich habe den Wecker um 7.30 Uhr gestellt, damit ich pünktlich ins Office komme und vorher noch eine Wäsche zu Hause machen kann. Also das Level von Erwachsensein habe ich jetzt dann schon drauf.
Crazy.
Aber nachdem die Waschmaschine dann bei 35 Minuten angekommen war, war sie nicht runter auf 34, sondern hoch auf 56 gegangen. Und das hat meinen Zeitplan ein bisschen gefickt, aber dann habe ich mir noch ein bisschen ins Bett gelegt, bin ich auch ehrlich.
Aber 37 Wecker, also von sich aus stellen für eine Wäsche, ist Dedication. Ich glaube, da brauche ich noch. Also gut, du bist die zwei Jahre älter, aber ob ich in zwei Jahren, also um 7.30 Uhr aufstehe, um mir eine Wäsche zu machen, weiß ich nicht. Da bin ich aktuell noch ganz weit davon entfernt.
Ja, ich habe halt die Probleme, dass ich gerade halt eher auch wieder viel am Pendeln bin. Ne? So, heute geht's nach Düsseldorf, aber das Wochenende bin ich dann wieder in Münster unterwegs. Und bevor ich dann jetzt halt mir meine Tasche voll mit dreckiger Wäsche packe und die dann irgendwo anders wasche, da stehe ich dann halt lieber mal anderthalb Stunden früher auf, pack die Wäsche rein und dann kann die jetzt übers Wochenende trocknen. Und ich komme Montag an einen trockenen Wäscheständer und darf Wäsche zusammenlegen. Toll, ich habe richtig Bock.
Probleme eines Hausmanns, Bengt.
Ja, so ist es, so ist es. Aber ich habe dann jetzt tatsächlich auch einen unterschriebenen Wohnungsvertrag in der Tasche. Von daher, jetzt geht's dann auch wirklich los. Letzte Woche hatte ich ja schon die Zusage bekommen. Diese Woche kann ich dann auch verkünden, dass ich offiziell ab 15. April dann auch Düsseldorfer werde.
Ja, und dann werden dir deine ganzen Kölner, werden dir die Bude einrennen und sagen, was du für ein schlechter Kölner gewesen bist.
Ja,
dass du zum Erzfeind rüberziehst.
Ja, vermutlich. Und werde dann wahrscheinlich auch verstoßen, dass ich auf keine Hausparty in Köln mehr eingeladen werde, beziehungsweise
richtig
gar nicht
so
mehr reinlasse. Ich glaube, sobald ich dann einen Fuß nach Köln setze, verbrenne ich. Ich glaube, das ist so dieses Ding.
Ja, weiß ich nicht, ob es das ist. Ich bin auch ganz ehrlich, der Donnerstagaufnahmetermin passt mir ganz gut, weil gestern war ich stimmlich noch in einer anderen Sphäre, weil du vorhin gefragt hast, wie es mir geht. Ich habe mal wieder den Rookie-Mistake gemacht, aber das ist auch für mich okay, weil ich bin ja noch die zwei Jahre jünger. Mhm. Ich hab maßlos überpaced und habe meinem Körper wieder ein bisschen zu viel zugemutet.
Oh, aber womit? Also letzte Woche haben wir uns ja viel über das Joggen gehen unterhalten. Was hat das
ja,
mit Joggen zu tun?
Das Joggen gehen war der Ursprung allen Übels. Also
echt?
Meine Mom glaubt mir das nicht so sehr, aber
ich
bin mir sehr, sehr sicher. Ja, ich gebe dir die Timeline. Ich war Donnerstagabend joggen. Es hat geregnet, es war kalt, aber ich war trotzdem so, ich will jetzt meine Zeit durchziehen. Und ich war sehr, sehr zufrieden. Ich habe meine Zeit geschafft, meine 5-Kilometer-Pace. Na quasi, also 5 Kilometer in 25 Minuten.
Ja, okay, ja, das ist stabil. Also solide Zeit,
das ist nicht also stabil, aber ich war im, also ich war wirklich im dunkelroten Bereich danach. Das war wirklich so, ja. Ich hatte, glaube ich, seit Ewigkeiten nicht so viel Laktat in meinen Beinen und so wirklich mal kurz nach Luft schnappen. Also ich bin eben im nasskalten Regen auf absoluter letzter Rille gelaufen. Dachte aber, hab mich eigentlich gut gefühlt, weil ich die Zeit geschafft habe. Hab dann auch Freitag ganz normal meinen anderen Sportkram gemacht, war Freitagabend im Stadion und hab dann schon so Samstagmorgen gemerkt, oh, das war vielleicht ein bisschen viel jetzt die letzten Tage. Vor allem da war, also ich habe im Stadion, glaube ich, 2 Bier getrunken. Also quasi jetzt null irgendwie Freitagabend noch feiern gewesen, sondern da eigentlich schon sehr, sehr erwachsen. Und dann bin ich Samstag nach Düsseldorf gefahren, wir hatten ja Samstagabend Sendung. Und meine Fresse hat es mich in diesem Zug auseinandergeschallert. Ich glaube, ich habe noch nie, und nicht nachmachen, ich habe noch nie eine Sendung so krank durchgezogen wie am Samstagabend. Ich war wirklich eine lebende Leiche. Yannick auch, das war gut, aber der hat einfach zu viel gesoffen. Also wir saßen da beide in dieser Konferenz, was ja eigentlich eine geile Sendung ist, ne? Abschließende Konferenz, 5 Spiele gleichzeitig. Und haben wir uns da durchgeschleppt. Ja, und ich habe dann Sonntag, Montag die komplette Quittung für bekommen.
Ja, gut, ne, aber das ist ja auch tatsächlich ein sehr valider Grund. Also normalerweise würde man es den 23-Jährigen zutrauen, dass sie sich halt heftig umgesoffen haben und deswegen dann zerscheppert in so eine Sendung kommen und das durchziehen müssen. Yannick sei es auch verziehen, weil der Mann hatte Geburtstag, so ehrlich muss man ja auch sein. Da darfst du dann halt auch mal 2 über den Durst trinken. Und dann ist es ja fast schon schade, dass ich da Samstag nicht eingeschaltet habe. Ja, aber mein Gott, solange du dann jetzt wieder auf dem Wege der Besserung bist, das ist schon wirklich heftig, ne? Also dein Level an, ich trinke keinen Alkohol, weil ich gar keinen Bock drauf habe, immer mal wieder einfach ein Bierchen zu trinken, das hätte ich gerne.
Ja, also was heißt, weil ich keinen Bock, also andere oder Hater würden jetzt sagen, dass ich die Wochen davor immer relativ gut konsumiert habe, aber deswegen, ich verstehe das wieder nicht. Das ist jetzt das Wochenende, wo ich wirklich quasi keinen Tropfen trinke, bis auf wirklich 2 kleine Bier im Stadion. Und da werde ich dann so rausgefickt. Warum?
Ja, kein Alkohol
ist auch keine Lösung. Das ist das Sport machen. Nein, das ist genau, entweder kein Alkohol ist auch keine Lösung oder es ist eben dieses Sport machen. Dieses Joggen, ja. Wie gesagt, ich bin seitdem jetzt auch nicht mehr gejoggt, ist erstmals wieder hinten angestellt. Das macht meinen Körper nur krank.
Oh, echt? Ich hab meine Laufschuhe wieder mit fürs Wochenende, damit ich mal wieder eine Runde drehen kann, um den Aasee in Münster. Ja, mal schauen, wie sich das dann auch am Ende durchziehen wird. Von daher, GG, dass du da weiter dran bleibst und dass du deiner Jogging-Karriere da doch noch eine Chance gibst. Wann hast du Prüfung? Wahrscheinlich dann so Juli-Richtung, ne?
Ja, Juli. Das wird dann auch wieder, weil, also die Wochenenden davor sind Heidelberg-GBT und dann 2-mal München-GBT. Das könnte also so mit Trainieren davor könnte reinkrachen. Aber ja. Vielleicht wirst du dann mein Jogging-Partner. Weil dann gehen wir immer schön, ey, Wecker, wenn du dir eh schon 37 in Wecker stellst, machen wir Wecker 6.30 Uhr und dann gehen wir schön davor einmal joggen.
Genau, tolle Idee. Also wirklich GBT 36 aufstehen. Ich sehe da auch absolut kein Problem mit diesem Prinzip. Also das wirkt für mich wirklich vollkommen legitim und richtig. Aber nachdem ich mir ja letztes Jahr mit Richard die ganze Zeit das Zimmer geteilt habe, ist mein Zimmerpartner ja jetzt weg. Mal gucken, wie mich dann...
Das ist auch eine Lüge. Wir hatten letztes Jahr auch Zweisamkeit auf der GBT.
Ja, aber einmal nur, oder? Also wir waren in München 2, waren wir zusammen auf dem Zimmer. Und ansonsten war ich schon mit Richie immer da unterwegs. Berlin auf jeden Fall. Dann hatten wir München 1, war ich auch mit Richie. Bremen war ich, keine Ahnung, das ist schon wieder zu lang her. Aber also tendenziell schon häufiger mit Richie als mit dir.
Ja, das auf jeden Fall. Ich überlege gerade auch, ich hatte eine wilde Zimmeraufteilung. Also ich hatte genau einmal mit dir, 2-mal glaube ich mit Dirk. Ich hatte auch wirklich einmal Einzelzimmer, GG.
Das war
ganz cool. Ja, mal gucken, wie es diese Woche. Yannick kommt jetzt halt auch noch dazu wahrscheinlich. Dann ist das nochmal ein Zimmergenosse mehr. Mhm. Muss ich mal gucken, wie Yannick auf dem Zimmer ist. Das weiß ich noch nicht. Weil du bist ja ein sehr, sehr angenehmer Zimmerpartner. Das kann man ja auch einfach über dich sagen.
Oh, das freut mich.
Finde ich schon.
Ich war ja letztes Wochenende
also
in Berlin.
Also es gibt durchaus Schlimmere in unserer Firma.
Okay, das nehme ich, weil ich war letztes Wochenende in Berlin und da war ich mit einem unserer Techies, dem Linus, auf dem Zimmer und der hatte Angst. Also er hatte wirklich Angst davor, mit mir aufs Zimmer zu müssen. Habe ich auch nicht verstanden, aber dann scheint es ja nicht so schlimm gewesen zu sein und am Ende...
Ja gut, also Linus kennt dich vielleicht noch nicht so gut und sieht dann so Streamclips, wie du mit irgendeiner Kerze beim Dart einläufst, wie wirklich der letzte, also... der Letzte aus Assassin's Creed oder so.
Der Letzte.
Deswegen, ich kann mir schon vorstellen, wo das herkommt, dass man rein theoretisch denkt, mit Bengt jetzt auf dem Zimmer an einem Wochenende in Berlin, nicht, dass der am Ende irgendwie so voll zugedröhnt da nach Hause kommt.
Ja, Mann.
Deswegen, aber ja.
dann fangen wir vielleicht kurz mit Berlin-Recap an, weil da war ich dann ja vergangenes Wochenende unterwegs bei einem Running-Event bei den BTC Fast Labs. Das war sehr hektisch und wirklich sehr wild. Ich hatte das, glaube ich, am Montag schon mal einmal in unserem Meeting angerissen, dass ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber sie wurden auf jeden Fall übertroffen und ich wurde überrascht, weil ihr könnt da ja auch nochmal ins Wort reingucken. Dieses erste Rennen ist, glaube ich, symptomatisch dafür, wie ich in dieses Wochenende reingegangen bin. Ich dachte halt so, okay, BTC Fast Labs, da werden Staffeln gelaufen, da wird ein bisschen im Kreis gerannt. Das sieht dann am Ende so aus wie so ein 10.000 Meter Lauf bei Olympia. Alle laufen dann irgendwann gesittet, du verfolgst die dann und schlussendlich hast du dann deine Läufer, die ins Ziel einlaufen. Pustekuchen. Das Ding war auf einer Racingbahn, also auf einer Kartbahn. Und wenn man sich so eine Kartbahn vorstellt, die ist ja relativ kurvig und relativ kurzweilig dann auch gehalten. Und die ist so 300 Meter lang. Und wenn du sagst, okay, bei den 5 Kilometern warst du dann am Ende im roten Bereich, das schafft man halt auch über 300 Meter. Und ich traue es dir, mir und wahrscheinlich auch 80% unserer Hörer und Hörerinnen zu, dass man 300 Meter mal eben durchrennen kann. Und wenn du dann 300 Meter mit sehr schnellen Kurven hin und her rennen darfst, dann wird das Rennen dann doch sehr schnell sehr hektisch. Und ich hatte dann keine Ahnung mehr, wer wo rennt, wer ist. Und dann hatten wir eine lustige Zeit. Es hat sich dann im Laufe des Streams gelegt und man war dann auch ein wenig besser vorbereitet. Aber ja, danach... Also dann haben wir den Stream da durchgezogen, 5 Stunden Lauf-Action, was auch wirklich ganz cool war, waren ein paar Weltklasse-Athleten dann auch mit dem Kommentar dabei, Caster Semenya wird dir sicherlich auch ein Begriff sein. Haben wir uns da eine lustige Zeit gemacht und dann ging es Richtung Abbau und wir waren gegenüber von einer Bowlingbahn und Ernie dann, ey, gehen wir jetzt bowlen? Und wir dann so, ja, geh doch mal rüber und frag, ob die noch eine Bahn haben. Es war dann inzwischen auch schon 11. Und dann sagten sie, ja, also bis 12:30 würden wir euch einen Absacker servieren, aber so bis 12 müsst ihr halt gebowlt haben. Und ehrlicherweise wären wir halt nicht vor 11:30 auf dieser Bowlingbahn gewesen. Aber du wärst ja nicht in Berlin, wenn du nicht an einem Samstagabend um 23 Uhr noch eine Bowlingbahn findest, die auch ein bisschen länger offen hat. Und dann habe ich einfach nicht diskutiert und habe eine Bowlingbahn rausgesucht und habe uns einfach mal eine Strecke gebucht und dann waren wir zu 8 nach diesem 5-Stunden-Stream noch eine Runde bowlen und haben uns da dann noch ein bisschen zugeschüttet. Und das war auch wieder sehr, sehr lustig. Also das kann ich nur empfehlen. Aber hier muss ich jetzt tatsächlich nochmal negative Shoutouts loswerden, weil dann suche ich da diese Bowlingbahn raus. Im Internet steht, sie hat bis 3 Uhr geöffnet. Ich, Bowlingbahn gebucht, ich hätte Startzeiten 12, 0:30 und 1 Uhr wählen können. Hab gesagt, okay, gut, dann um 12, weil es ist 11, da, bis dahin sind wir bestimmt schon da. Also der Weg waren dann trotzdem nochmal 20, 25 Minuten mit dem Auto. Und dann kommen wir da an dieser Bowlinghalle an und es ist 12:06 Uhr. Also wir waren 6 Minuten zu spät, beziehungsweise sind auf den Parkplatz gefahren um 12.04 Uhr, waren um 12.06 Uhr oben an der Rezeption. An der Tür steht Öffnungszeiten bis 2. Ich so, okay, im Internet stand ja eigentlich bis 3, aber kein Problem. Ey, und wirklich, dann komme ich da an diesen Tresen, sag, moin, ich hab Bowlingbahn gebucht auf Kunkel. Und der tut dann, ja, nächstes Mal aber pünktlich, ne? So, Meister, es ist Mitternacht in Berlin und ich bin hier nicht zu einem Teammeeting zu spät gekommen, ich komme zu spät zum Bowling. So, es kann dir doch egal sein, ob ich jetzt 54 Minuten oder 60 Minuten habe. Und er so, ja, aber wir wollen ja auch mal irgendwann Feierabend machen. Ich so, hä? Ihr habt im Internet bis 3 Uhr Öffnungszeit stehen, draußen steht bis 2 dran und er dann, ja, aber heute nur bis 1. Und ich so, ja, soll ich das riechen, wenn ich bei euch auf der Internetseite unterwegs bin? Ey, und dann macht dieser Typ mich da zur Sau, weil ich 6 Minuten zu spät gekommen bin. Ich ihm aber auch gesagt habe, ey Bruder, krieg deine Öffnungszeiten in den Griff und der schnauzt mich jetzt hier nicht an. Und habe ich ihm dann tatsächlich aber auch so auf den Tresen geknallt.
Zu Recht. Ich habe nach 2 Minuten aufgehört zuzuhören, sorry. Du hast mich verloren.
Na, ist okay. Aber Essenz der Geschichte hast du mitbekommen?
Die habe ich hinten raus mitbekommen. Und bin ich nicht neidisch, dass ich da dabei sein musste. Die Bowling-Geschichte klingt cool. Und also wer bowlt von unserem Besten?
Oh,
und wer am schlechtesten? Das ist ja eigentlich fast interessanter.
Ich bin mir gar nicht mal mehr so sicher, weil ich dann meinen Fokus dann doch auf die 4 Bier in der einen Stunde gelegt habe und möglichst schnell möglichst viele Bier trinken wollte. Ja, ich glaube, Stefan hat echt unterschätzt gut gebowlt. Generell,
ja, wundert mich nicht.
Ja, generell unsere Bahn war deutlich besser als die von den Techies. Also ich war auf einer Bahn mit unseren beiden
wundert
Praktis,
mich auch überhaupt
Stefan
nicht.
Und mir. Und dann waren da halt Flo, Linus, Jürgen und Ernie auf der anderen Bahn. Ich glaube, Ernie hat unterschätzt scheiße gebowlt. Aber ja, da waren schon, es waren Negativausfälle dabei, sagen wir es mal so.
Ja, ich war auch schon lange nicht mehr bowlen. Wobei Bowling eigentlich eine gute Beschäftigung ist. Kannst du gut ein, zwei Getränke nebenher trinken und eine gute Zeit haben. Ist auch nicht so teuer, ne? Also für...
Nö, es geht. Das geht wirklich.
Wenn du das am Ende dann auch zu viert oder so durchteilst, deswegen müsste man müsste häufiger bowlen gehen. Ja, weil das war ja früher, war das immer so bei uns der Klassiker Kindergeburtstag, wo du also so aus dem Indoor-Spielepark raus warst, dann bist du irgendwann bowlen gegangen.
Ja, aber also wir haben dann auch mal überlegt, okay, wann waren wir eigentlich das letzte Mal Bowling spielen? Und also bei mir ist es auch so 4 Jahre her. Stefan hatte, glaube ich, das letzte Mal so 2014 eine Bowlingkugel in der Hand. Ich bin schon der Meinung, man findet den richtigen Rhythmus zum Bowlen. Weil Bowlen, klar, das mal zu machen ist cool, aber dann hat man auch erstmal wieder genug für die nächsten 3 Jahre. Also es ist wirklich, man muss
jetzt nicht jedes
Jahr bowlen gehen.
Wobei jedes Jahr finde ich, so einmal im Jahr bowlen finde ich, glaube ich, cool. Ich glaube, wenn du es arg viel häufiger machst, dann wird es auch schnell nerdy. Wenn du so sagst, du gehst jetzt so jeden Monat bowlen. Und wenn du das, es ist auch nerdy, wenn du richtig gut bowlen kannst, finde ich.
Ja,
das
bowlen
ist
halt
also,
auch wieder so eine
Sportart, unangenehm,
uncool,
wenn du da wirklich so. Ja, ja. Aber jedes Jahr kannst du das schon machen, finde ich. Also das finde ich jetzt so. Bowlen ist nicht so uncool, dass du sagst, ja, ich will jetzt nicht jedes Jahr in so eine Bowlinghalle rein. Nö, da würde ich gegengehen.
Ich sag nicht, dass man das nicht muss. Aber also, ich habe jetzt auch nichts in meinem Leben verpasst, dadurch, dass ich 3 Jahre nicht mehr bowlen war. Aber ja.
Denkst du, das weißt du nicht.
Ja, das stimmt. Vielleicht hätte ich meine erste 300 geworfen. Also es ist ja, weiß man immer nicht, ne? Aber naja, ich war jetzt auch nicht überragend, aber ich habe mich irgendwo im Mittelfeld eingeordnet. Und apropos im Mittelfeld einordnen, ich habe meine Setzliste deutlich übertroffen und stehe im Halbfinale von der Spontan Darts Liga.
Das hat mich eh gewundert, dass du jetzt erst 20 Minuten gefühlt über so ein Running-Event in Berlin redest und mir nicht direkt irgendwie die Tür einfällst mit deinem glorreichen, du hast ja wirklich eine glorreiche Woche erwischt. Du hast es wirklich geschafft, so Peak-Performance, genau an diesen 3 Tagen, wo jetzt Spotted Darts League war. Er hat Bengt einfach sein bestes Darts gespielt. Und dafür muss man dir gratulieren, ja.
Ja, vielen Dank. Ich habe gar nicht so viel trainiert, aber ich habe mal geschaut, dass ich mich einfach ein bisschen mehr konzentriere. Also, dass ich dann halt nicht mehr so viel Scheiße drumherum mache und dann funktioniert's auch. Also, ich gehe aus dieser Woche raus mit einem Leckverhältnis von 10-3. Also, das ist wirklich auch echt gut, muss man schon sagen. Und damit dann auch zurecht im Halbfinale, ne? Also, muss ich dann doch auch einfach mir mal ein bisschen auf die Schultern klopfen, dass das wirklich eine gute Dartswoche war und die auch wirklich viel Spaß gemacht hat. Und wenn ich es schaffe, diese Leistung in meinem Peak konstant draufzubringen, dann habe ich auch keine Angst mehr vor Arne.
Das hört sich jetzt schon wieder ganz anders an, wie vor 3 Wochen, wo du quasi den Schwanz eingezogen hast und gesagt hast, gegen Arne gewinne ich eh nicht. Aber nö, also wenn du so spielst, ich muss ehrlich gestehen, ich habe, also dadurch, dass jetzt auch Montag, Dienstag, Mittwoch Darts gespielt worden ist, ich weiß, es war irgendwie notgedrungen, weil da hinten raus die Termine dann einfach eng geworden wären. Ich fand es ein bisschen schade, dass man jetzt quasi nicht den wöchentlichen Rhythmus weggenommen hat, weil Montag habe ich geguckt, aber zum Beispiel jetzt Dienstag, Mittwoch auch. Ich habe mir Dienstag natürlich Philipp gegen Jona nochmal angeguckt, aber ansonsten auch gestern, das hat mich dann nicht mehr so gekriegt, weil 3-mal Darts von euch Pappnasen, das ist dann auch für meine Wochenplanung ein bisschen viel gewesen. Deswegen, ich habe nichts gesehen, ich habe aber natürlich Ergebnisse mitbekommen. Und hab deine Einläufe mitbekommen. Und das ist ja eigentlich das Spektakel
das
gewesen. Und ich muss sagen, ja, das, also dein lyrisches Gedicht, was du da hier mit We Didn't Start the Fire gemacht hast, das war schon, also das andere ist auch alles cool und so dieses Einlaufszenario, das ist natürlich irgendwie geiler für den Stream. Aber also wie lange hast du für diesen Song gebraucht? Weil der ist ja wirklich, das reimt sich gut. Das ist, über den Gesang können wir uns streiten, da würde ich dir so eine 4 von 10 geben, aber das, also man weiß, welches Lied du singst, aber das ist, also, ist sehr gut zusammengedichtet gewesen. Also für diejenigen, die es nicht gehört haben, das war dann der Stream am Dienstag beim letzten Spiel, das kann man sich auf jeden Fall nochmal reinziehen, was Bank da quasi beim letzten Hauptrundenspiel abgefackelt hat.
Ja, wird's auch in Kürze auf Social Media geben. Also da werde ich mich drum kümmern, dass ich das ja dann auch noch verreelt bekomme. Und die Frage hatte mir Arne auch on Stream am Montag erzählt, aber war dann mit seiner Frage so ausgeufert. So, der hat dann 3 Fragen in eine reingepackt und war dann am Ende dabei rausgekommen. Also fing an mit, wie lange brauchst du für sowas? Aber also wir müssen uns jetzt darauf und hier journalistische Pflicht und da und da und da und da und da. Musst du damit langsam mal aufhören? War dann das Ende der Frage und dann konnte ich gar nicht mehr darauf antworten, wie lange ich eigentlich brauche. Ehrliche Antwort, 20 Minuten. Also ich habe mir erst rausgeschrieben.
Arg viel länger hätte ich auch nicht gedacht. Also ja, dass du das jetzt nicht in 10 Minuten dahin klatscht, so auf One-Take, aber ich dachte jetzt nicht, dass du eine Stunde für brauchst, weil dafür bist du irgendwie mit der kreativen Ader ausgestattet, dass du das schnell hinkriegst.
Nee, also ich habe mir dann einmal im Zug rausgesucht, okay, wie viele Strophen brauchst du dann eigentlich, bis es zum ersten We Didn't Start the Fire kommt. Hab mir dann halt überlegt, okay, was will ich da erzählen und hab das dann niedergeschrieben. Und ja, ich gebe auch zu, gesanglich war das wirklich ausbaufähig, aber scheißegal, darauf kam es jetzt auch in diesem Moment nicht an. So, das war kein Bewerbungsvideo für DSDS, was ich da rausschicken wollte, sondern sollte halt einfach witzig sein und deswegen habe ich mir da jetzt auch nicht Mühe gegeben, sonderlich gut zu klingen, weil es aber auch ein schwieriges Lied zum Singen ist. Also muss ich sagen, den richtigen Ton da zu treffen, ist vielleicht auch einfach nicht meine Tonlage, weil es gibt ja Lieder, die liegen einem besser, gibt Lieder, die liegen einem schlechter und Dieter Bohlen würde jetzt halt sagen,
weißt du, Jackpot ist ja was ganz Tolles, ne? Aber J und K liegt ja nur ein Buchstabe auseinander. Und wenn du beim Jackpot ein Buchstaben weitergehst, dann hast du den Kackpot. Und heute hast du in den Kackpot gegriffen.
War tatsächlich aber mal eine Anmoderation von
ihm,
ne?
Ich geb dir eine 4 von 10 für die Imitation. Den Witz habe ich immer noch nicht gerafft.
Ja, also das meinte er, glaube ich,
das
mal zu Pietro Lombardi.
J und K?
Ja, weil Jackpot fängt ja mit J an. Nix?
Ja, Jackpot, aber wie kommst du von Jackpot auf
Kackpot? Weil du einen Buchstaben weitergehst. H-I-J-K-L-M-N-O-P.
Ach so, du gehst vom, ja, okay, du nimmst ja quasi das K dann mit und dann, ja. Also genau. Der Witz bekommt eine Null. Der gehört ja Dieter, das ist ja nicht deiner.
Ist ein Dieter-Bohlen-Witz, also ist tatsächlich auch nicht meiner. Den hat er mal zu Pietro Lombardi erzählt.
Du hättest ihn auch bringen können, ich würde ihn dir zutrauen, stimmt. Aber ja. Machen wir weiter im Text.
Genau. Auf jeden Fall habe ich mich dann da hingesetzt, hat einmal in das Mikro reingesungen und dann, ja, war es tatsächlich sehr lustig und ich dachte mir, okay, damit kommen wir Montag rein. Nee, am Dienstag, weil Montag war gegen Umbo und da hatte ich dann ja meine Illuminaten-Vorstellung, die ich dann gestern nochmal ausgepackt habe, weil ich aber gesagt habe, ey, das hat einmal gegen Umbo gepasst, dann passt es jetzt auch zweimal gegen Umbo.
Ja, und gegen Umbo dann zweimal 3-0 zu gewinnen, oder nee, hast du gestern gespielt? 4-1?
4-2.
Ja, 4-2. Aber also gegen Umbo dann auch zweimal zu gewinnen. Das ist schon, also du hast dir dieses Halbfinale verdient. Und trotzdem, also wie gesagt, ich habe das eine Spiel in dieser Woche gesehen. Dienstagabend Philipp gegen Jona. Meine Fresse, das hat Spaß gemacht. Also, und ich glaube, ich kann mir nicht richtig vorstellen, wie viel Druck da bei so einem Spiel drauf ist, weil Dirk hat das, glaube ich, auch im Live gesagt. Ist eine Situation, die hast du so nicht. Also, wann willst du die mal gehabt haben? Klar, wenn du im C-Jugendturnier irgendwann mal so einen letzten Elfmeter schießt, da ist auch viel Druck drauf, aber das ist was anderes. Die gucken da 1000 Menschen zu, wie du 3 kleine Pfeile auf eine Scheibe wirfst und das entscheidet, ob du nächstes Jahr nochmal mitspielen darfst oder nicht. Das ist unterschätzt, also eine heftige, heftige Drucksituation für 2. Also, Jona ist seit einem halben Jahr jetzt dabei oder wahrscheinlich ein bisschen länger. Und Philipp ist jetzt auch nicht die Rampensau vor der Kamera. Für 2, die jetzt eigentlich jetzt nicht für diese On-Camera-Dinge irgendwie da geboren worden sind, und was heißt geboren, also die das einfach nicht gewohnt sind, und ich will gar nicht, also ich würde in so einer Situation vor Druck quasi, ich bin nicht sicher, ob ich da diese Pfeile in Richtung Triple 20 werfen könnte, und die haben das da wirklich gut gemeistert, und vor allem auch beide, also es war ein geiles Spiel.
Ja, und dann ist es ja auch einfach perfekt geskriptet gewesen, dass es das letzte Spiel der Regular Season ist und das halt über Abstieg und Nichtabstieg entscheidet. Und das dann halt auch noch über 5 geht. Also klar, beide hätten sich dann doch lieber gewünscht, das Ding selbst 3-0 zu ziehen. Wobei Jona dann auch die 5 genommen hätte, wenn er jetzt noch drin geblieben wäre. Aber beide hatten ihre Chancen. Beide hatten ihre Chancen auf die Matchstarts. Und am Ende stehen, glaube ich, beide bei einer Doppel-4-Rest. Und Philipp trifft sie dann halt schneller als Jona. Und dann hat er es verdient. So ehrlich müssen wir sein. Also hat er sich hingearbeitet und stand ja auch am Anfang dieser Serie bei 0-5. Ne? Also der ist ja mit 5 Niederlagen in Serie reingestartet, gewinnt dann 2-mal, reicht am Ende trotzdem nicht, weil sein Untersetzer ihn dann fertig gemacht hat. Also hat er ihn gestern dann im Viertelfinale, im Play-in-Spiel, wie ihr wollt, dann halt gesweept. Das war schon auch einmal eine dolle Macht-Performance. Ja, und jetzt stehen die Halbfinals an. Also die kommen dann am Montag und es wird groß. Es wird richtig, richtig groß. Also Format steht noch nicht zu 100%. Deswegen kann ich jetzt noch nicht sagen, wie es Montag weitergeht. Aber auf jeden Fall mit den Halbfinals und alles Weitere wird dann auf Spontan bei Insta kommuniziert.
Ja, da bin ich dann, glaube ich, auch wieder zurück in meinem Darts-Fieber, dass ich dann Montag... Ich habe gerade überlegt, aber ich bin nicht mehr in Düsseldorf, weil ich ja quasi dann... Das ist genau, glaube ich, der eine Tag, wo ich einmal schnell zu Hause bin während den Playoffs, damit ich da jetzt nicht die nächsten 21 Tage in Düsseldorf campen muss.
Schlechtes Timing.
Aber werde mir das natürlich... Ja, wirklich schlechtes Timing. Aber zum Finale bin ich dann wieder da. Oder spielt ihr Halbfinale und Finale jetzt an einem?
Das ist gerade die Diskussion.
Dann lassen wir uns überraschen, was da so kommt. Aber ihr guckt auf jeden Fall Montag über Twitch zu und ich mache das. Ich mache das dann auch. Und drücke dir die Daumen, sage aber, dass du... leider keine Chance haben wirst gegen Arne.
Okay, wie geht's aus? Ich brauche einen Ergebnistipp.
Ja, ich brauche ja erstmal das Format. Spielen wir wieder Best of Seven?
Ich denke gerade ja.
Oder spielen wir im Satzmodus?
Okay. Ich denke, wir gehen gerade von Best of Seven aus und dann darfst du mir einen Ergebnistipp nennen.
Ich gebe dir ein 4-1. Du holst ein Leg, aber mehr auch nicht. Und dann sind wir wieder beim Thema. Ich glaube, das ist ja quasi keine Weisheit. Du schlägst Arne eher über 3 Sätze als über 4 Sätze, weil je länger das Spiel geht, desto schwieriger wird es, einen eigentlich besseren zu schlagen. Aber mein Gott, bekommst du genau diese eine Stunde. Ja, aber Arne wird nicht nochmal so schlecht spielen. Arne war jetzt die letzten Wochen, ich weiß, du kommst jetzt drauf, Arne hat jetzt auch nicht gut gespielt die letzten Wochen.
Nee, darauf wollte ich gar nicht.
Mit 2 Zähnen weniger gespielt.
Ich wollte auch sein Matchup gegen mich raus, weil also... Das habe ich am Anfang verloren, weil ich in dieses erste Leck überhaupt nicht reingekommen bin und Arne dann ab Beginn seinen Stiefel runterspielen konnte. Aber ich hatte auch meine Leckdarts in Leck 2 und Leck 3, ne? Und ich bin besser geworden.
Ich sag ja nicht, dass du chancenlos bist. Deswegen, ich glaube auch, dass du ein Leck gewinnen wirst. Ich glaube aber trotzdem, dass Arne dann in dieser Situation, wenn er muss, dass er dann nochmal besser ist. Und bei Dirk gegen Lenny sage ich wide open. Also nach der Performance gestern von Lenny musst du ja Lenny fast vorne sehen, weil das war mit Ansage. Aber da freue ich mich, wie gesagt, auf beide Matchups. Das kann Montag dann krachen.
The Fire, 4-3, geht ins Finale. You heard it here first. Ich werde Arne besiegen. Es wird so kommen. Verlasst euch drauf. Und es wird auch, ich weiß noch nicht genau, was ich mache beim Einlauf, aber ich werde was tun und... ich muss natürlich auch wieder neues Wehren setzen. Also ich werde quasi Arne schon beim Anlauf anzünden, damit er nicht antreten kann und ich ins Finale komme.
Da mache ich mir, also ich mache mir gar keine Angst, dass du irgendwelche neuen Sphären findest. Was mir ein bisschen Angst macht, ist dann, was diese neue Sphäre sein wird.
Zu Recht.
Ja, also was kann denn da noch kommen? Aber lass deiner Kreativität freien Lauf. Und dann lass das Studio noch stehen. Das wäre echt nett.
Ja, wir schauen mal, ob ich darauf Rücksicht nehmen kann, weil also Prio hat Arne einzuschüchtern und dann ins Finale zu kommen. Also und die Kampfansage ist draußen, ich gehe auf jeden Fall nicht so kampflos in dieses Match rein, wie beim letzten Mal, als ich gegen Arne ran durfte und ich glaube auch, dass Arne mich inzwischen als Konkurrenten sehr ernst nimmt.
Ja, muss man. Also nach den letzten Wochen wäre alles andere dann auch irgendwie naiv.
Fahrlässig, könnte man fast schon sagen. Gut, dann haben wir Darts durch, womit machen wir weiter?
Das ist eine gute Frage. Also Fußball.
Dann gehen wir aufs andere Highlight am Mittwoch. Ja, gehen wir aufs andere Highlight am Mittwoch, weil Borussia Dortmund dann in der Champions League das erste Mal seit 2020/21 wieder in einem Viertelfinale in Europa steht. Also schaffen es dann tatsächlich ins Champions League Viertelfinale, wobei waren die zwischenzeitlich mal Euroleague Viertelfinale? Ich habe irgendwas im Kopf, dass sie dann auch mal in die Euroleague abgestiegen waren und da ein bisschen weiter gekommen waren. Aber ich glaube nicht in den letzten 3 Jahren. Ich glaube, das ist ein bisschen länger her. Aber ist auch egal. Champions League Viertelfinale auf jeden Fall das erste Mal wieder seit 2021. Und ja, man darf applaudieren, aber muss da halt auch ein großes Aber dahinter setzen, weil klar, die erste halbe Stunde gegen Eindhoven war gut. Die haben jetzt aber auch trotzdem über 180 Minuten dann nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Und steht da ein anderer Gegner als Eindhoven auf dem Feld, verliert Dortmund dieses Achtelfinale. Da bin ich ziemlich sicher.
Ja, das ist auch kein Hot Take. Also, dass du Losglück hattest, war klar, du musst das Losglück trotzdem annehmen und dafür können sie ja nichts. Und oder also für das Glück können sie
ja
nichts.
Ja gut, aber also dass du jetzt hier wieder auf Losglück kommst, also du meintest vorhin auch, was heißt vorhin, aber vor diesen Viertelfinals, oh, Eindhoven gefährlich und die werden sind größer, als sie gemacht werden. Und das haben viele gesagt. Und ich bin aber trotzdem auch von vornherein der Meinung gewesen, du spielst gegen ein Team aus der holländischen Liga, du musst da als Favorit reingehen und musst die an die Wand spielen.
Natürlich, Digga, aber das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Dortmund wurde quasi nach der Auslosung schon ins Viertelfinale geschrien von 99% der deutschen Fußballbevölkerung. Boah, da habe ich auf die Spaßbremse gedrückt. Ja, natürlich. Hast du mal gehört, was da los war? Und alle haben gesagt, der BVB ist eh schon durch. Da habe ich dann im Podcast erzählt, Eindhoven ist nicht so schlecht. Die sind in Holland gerade das Maß der Dinge und das hat man auch in beiden Spielen gesehen. Aber du musst mir jetzt ja nicht drüber kommen, dass Dortmund, natürlich weiß ich, dass Dortmund Losglück hatte. Und natürlich weiß ich auch, dass Dortmund, wenn man international irgendwie noch eine Hausnummer sein will, dann musst du Eindhoven schlagen. Das haben sie hinten raus gemacht. Das haben sie auf eine Art und Weise gemacht, wo ich jetzt drüber streiten kann. Stehen die jetzt verdient im Viertelfinale? Ich finde über 180 Minuten. Ja, waren dann vielleicht so 55% und Eindhoven 45%. Fragt aber auch niemand mehr nach. Und auch gestern das Spiel, natürlich hätte das anders laufen können. Sie haben Glück, dass sie nach 2 Minuten in Führung gehen und haben dann Glück, dass Luc de Jong in der 93. Minute nicht das 1-1 macht. Aber das sind dann eben so diese 50-50 Entscheidungen, die in diesem Matchup in Richtung Dortmund gegangen sind. Aber natürlich haben die jetzt nicht plötzlich angefangen, super, super Hurra-Fußball zu spielen. Also wo soll es denn herkommen? Die fangen jetzt ja nicht einfach mal mitten in der Saison an, ein komplett neues Gesicht zu zeigen und dann jetzt auch international plötzlich jetzt auch gegen die ganz, ganz Großen mitzuhalten. Und egal, wer da jetzt kommt, selbst wenn Atletico Madrid kommt, im Viertelfinale wird Dortmund gegen jeden für mich der krasse Außenseiter sein.
Ja, Dortmund ist das nominell schwächste Team in dieser Viertelfinalauslosung. Aber vielleicht erstmal, um da kurz bei dem Spiel zu bleiben. Ich bin halt der krassen Meinung, dass gegen jedes andere Team du da rausgehst, weil PSV vor diesem Tor einfach nicht stattgefunden hat. Also oder was heißt vor dem Tor nicht stattgefunden? In der Chancenverwertung einfach nicht stattgefunden. Wirklich, die haben 5, 6, 7 Hochkaräter und schaffen es nur, Gregor Kobel ein einziges Mal gefährlich zu testen, wo er dann halt seine Reflexe auspacken muss. Da Gregor Kobel nach wie vor Weltklasse, also für mich aktuell einer der Top 5 Torhüter der Welt und das ist nicht übertrieben gesagt, hat da halt einmal bewiesen, was er denn kann und musste es sonst nicht, obwohl die PSV da 7, 8 Mal über diese 180 Minuten hochkarätig vors Tor kommt und es aber nur einmal schafft, Gregor Kobel zu überwinden oder war es im Hinspiel sogar Alex Meyer, ich weiß es gerade gar nicht mehr, und das halt durch einen Elfmeter. Und da muss man dann einfach sagen, okay, bei aller Liebe, wie gut die PSV da als Team auch performt, so, weil du arbeitest dich nicht 8-mal hochkarätig vors Tor, wenn du keinen guten Teamzusammenhalt wenn du keine gute Teamchemie aufs Feld bringst. Aber also mit so einer Chanceverwertung schaffst du es halt einfach nicht durch ein Champions League Achtelfinale. Da gab es dann auch eine Situation, Ball wird von links dann in den 16er reingespielt und auf einmal kommt da ein Eindhovener mit einem Berber-Spin an und versucht da den Ball irgendwie anzunehmen, aus einer Drehung raus, wo ich mir auch denke, Digga, du liegst gerade 1-0 zurück, du hast noch 35 Minuten auf der Uhr und jetzt fängst du hier an zu zaubern. Also da sieht man einfach, dass Eindhoven da den Entwicklungsschritt noch nicht gegangen ist. Aber jedes andere Team nutzt diese Fahrigkeit in der Dortmunder Abwehr aus. Und das hat auch Mats Hummels gesehen, der regelmäßig ausgerastet ist auf dem Feld und auch durchaus erkannt hat, dass es in dieser Form schwierig wird. Denn du hast es gerade angesprochen, Dortmund ist das schlechteste Team in diesen letzten 8.
Ja, aber das juckt jetzt trotzdem auch niemanden mehr, dass Eindhoven Chancen hat. Natürlich, es war allen klar, dass Eindhoven Chancen haben wird und die haben sie nicht gemacht und dann ist es, also Dortmund ist das doch jetzt egal, ob die jetzt das schlechteste Team im Viertelfinale der Champions League sind. Für die ist das ein Riesenerfolg, mit dem Kader und mit der Saison so weit international gekommen zu sein. Da fragt im Nachhinein auch niemanden mehr nach, ob das jetzt gegen ein machbares oder ob das gegen ein schweres Los war. Zur Wahrheit gehört auch, dass Dortmund eine sehr, sehr gute Gruppenphase gespielt hat gegen Gegner, gegen die du auch alle erstmal gewinnen musst. Und deswegen kann der BVB da international jetzt schon einen Haken hinter die Saison machen. Was nicht also heißen soll, dass der BVB generell einen Haken hinter diese Saison machen kann, weil die ist aus Dortmunder Sicht weiterhin sehr mangelhaft. Aber es ist zumindest ein kleiner Lichtblick in einer ansonsten ertristen Dortmunder Fußballsaison 23/24.
Ja gut, und ehrlicherweise muss man ja auch sagen, dass Aki Watzke das ja auch erkennt und sagt klipp und klar, wenn Borussia Dortmund sich nicht für die Champions League qualifiziert, dann ist es keine gute Saison gewesen. So, du kannst am Ende wieder in Wembley gegen die Bayern verlieren, im Finale der Champions League, wenn du in der Liga nur Fünfter wirst. Und okay, gut, wenn Bayern und Dortmund ins Champions League-Finale kommen, dann haben wir diesen fünften Platz sicher.
Ich wollte gerade sagen, krass dagegen gehen. Also wenn Dortmund Champions League-Finale spielt, dann werde ich auch sofort alles, was ich über diesen BVB in dieser Saison gesagt habe, revidieren. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass sie das Viertelfinale verlieren, wovon ich aktuell ausgehe, egal wer da kommt, dann musst du vielleicht wieder eher darüber sprechen. Aber das ist ja auch dasselbe Thema bei den Bayern. Die Bayern spielen auch keine gute Saison, aber haben halt die Möglichkeit, mit der Champions League da vieles gut zu machen. Das ist ja dann auch das Geile am internationalen Fußball, dass du in einem rein theoretisch, also natürlich ist es ein Riesenwettbewerb, aber mit weniger Spielen oder mit ein, zwei, drei guten Spielen deine Saison halt retten kannst. Frag mal bei Borussia Mönchengladbach nach. Die hätten das auch sehr, sehr gerne im DFB-Pokal gemacht.
Ja, oder frag bei Frankfurt die letzten Jahre nach, wo es dann in der Euroleague immer ewig weit ging und sie in der Liga dann teilweise 11., 12., 13. geworden sind. Hat halt auch keiner mehr nachgefragt, weil du halt einfach das Camp Nou eingenommen hast. Und entsprechend, klar, kann dieses Märchen noch weitergehen. Und also wenn wir uns jetzt über potenzielle Viertelfinalpaarungen unterhalten, jetzt stell dir mal ein Viertelfinalspiel zwischen Terzic Borussia Dortmund Fußball vor und halt einem Diego Simeone Atletico Madrid. Das wird ein 1-0 über 180 Minuten und sehr viel Busgeparke.
Ja, aber darauf muss der BVB gehen. Also wenn sie Atletico bekommen, dann vielleicht dann, ja doch Halbfinale.
Dann wird's hässlich, Alter. Dann wird's richtig, richtig hässlich. Und dann gucken wir mal drauf, was da international, weil es geht ja die ganze Zeit um diesen Vergleich zwischen Bundesliga und Serie A, wenn es dann um diesen berüchtigten fünften Platz geht. So, die Serie A hat noch drei Teilnehmer in der Europa League, aber kein mehr in der Champions League. Da haben die Deutschen denen den Rang abgelaufen. Deutschland noch mit zweien in der Champions League, zweien in der Euro League. Da entscheidet sich heute Abend für Freiburg und für Bayer Leverkusen. Und dann darf man sehen, wo die Reise dann hingeht, aber es wird auf jeden Fall heiß und es wird auf jeden Fall geil. Ich freue mich, dass Arsenal weitergekommen ist und dass City weitergekommen ist, weil die Chancen, dass ich Mitte April ein Rückspiel in London oder England generell sehen werde, sie sind dadurch gestiegen, weil ich bin ja Mitte April sowieso in England vor Ort und da ist Champions League Rückspielwoche. Ich brauche jetzt nur noch ein bisschen Glück bei der Auslosung, dass ein englisches Team in genau der Woche ein Rückspiel hat. Aber dann gibt's Champions League Luft. Da freue ich mich drauf.
The Champions!
Das ist gut. Ich werde grölen.
Bleib da.
Ich werde grölen.
Ja, du wirst grölen, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass du mit Champions grölen wirst. Ich werde das dann nächstes Jahr grölen. Nächstes Jahr dann bei mir zu Hause. Das wäre
schönes Zeiten. Ja. Wir müssen noch einmal, also bevor wir gleich über einen glorreichen VfB sprechen, müssen wir einmal kurz wenigstens erwähnen, dass es zwei Elfmeterschießen gab und das waren die ersten Elfmeterschießen in der Champions League seit dem Finale 2016. Das ist schon wirklich heftig. Also es ist echt eine lange Zeit und dann innerhalb von zwei Tagen gibt es zwei Elferknallen. Und muss ich auch einfach sagen, Elfmeterschießen macht immer Bock, ne? Also es ist ja wirklich egal, wer da steht. Elferschießen macht Bock.
Ich finde auch Elferschießen auf Club-Ebene nochmal viel, viel geiler als Elferschießen auf Länderebene. Weil auf Länderebene bist du eher dran gewöhnt, weil du es eben von den großen Turnieren kennst, weil es ja dann schon immer häufiger mal passiert. Also es gibt ja keine WM und keine EM, die ohne Elfmeterschießen zu Ende geht. Aber auf Club-Ebene ist das viel, viel, viel seltener der Fall. Deswegen, ich finde das, also hat schon immer seinen eigenen Charme. Und F an Lautaro Martinez, der wirklich den entscheidenden Elfmeter irgendwo in die madrilenische Walachei gebolzt hat. Ja,
das stimmt. Fairerweise muss man dazu aber auch sagen, es sieht halt ein bisschen krasser aus, als es eigentlich war, weil er geht dann wahrscheinlich im Endeffekt einen halben Meter übers Tor, aber es sieht halt so aus, als wäre er 17 Meter übers Tor gegangen, weil er halt dann einfach noch steigt und steigt und steigt. Aber ja, er will den halt mit Willen ins Tor bolzen, aber knallt den dann halt drüber. Generell davor halt schon ein paar wirklich gute Elfer geschossen worden. Und auch da, ne, wenn wir uns über eine Drucksituation beim Darten unterhalten, wo 1000 Menschen zuschauen, wie du einen kleinen Pfeil in ein kleines Dartbrett werfen willst, dann stell dir mal vor, wenn es da tatsächlich um 25 Millionen geht.
Ja, aber das kannst du nicht vergleichen. Für Philipp und für Jona ist die Drucksituation trotzdem genau dieselbe wie die für Lautaro Martinez, weil, also, ich würde sogar wahrscheinlich weiter.
Genau dieselbe würde
doch,
ich nicht sagen.
Doch, würde ich sagen, Mann. Lautaro Martinez hat schon ein, zwei wichtige. Lautaro Martinez hat einen verfickten Elfmeter im WM-Finale geschossen. Da ist doch, also dem ist rein theoretisch egal, nicht egal, aber für den ist der Elfmeter nicht so wild. Frag mal bei Philipp und Jona nach, was die schon alles gemacht haben in so einer Drucksituation. Glaube ich nämlich nicht, dass da arg viel mehr schon dabei war. Also glaube ich wirklich nicht.
Hat Lautaro Martinez im WM-Finale den Elfer geschossen?
Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Aber Lautaro Martinez hat er auf jeden Fall, also der wird auf jeden Fall schon wichtigere Elfmeter geschossen haben.
Ja, natürlich. Und er ist da auch ein bisschen erfahrener. Das ist durchaus richtig. Ich gucke gerade bei Argentinien. Stand Lautaro Martinez. Nein, hat er nicht. Montiel, Paredes, Dybala und Messi. Aber ja, er ist sicherlich ein durchaus erfahrener Mann, der schon einiges im europäischen Spitzenfußball erlebt hat. Und jetzt eine negative Erfahrung dazu schreiben muss. Aber ich habe dieses Spiel geguckt und dachte mir auch wirklich, ja, mein Gott, also ob das jetzt Inter oder Atletico wird, das ist mir auch wirklich einfach scheißegal. Aber freue mich auf die Losung. Die findet morgen statt und hab da wirklich Bock drauf, weil ich da mit sehr großen Augen wieder drauf gucken werde. Und ich finde, die Viertelfinallosung ist tatsächlich auch die geilste, weil da ist ja alles offen. Du hast die Möglichkeit, dass Bayern gegen Dortmund spielt und du hast aber auch die Möglichkeit, dass Dortmund mal wieder Barcelona zugelost bekommt. Da kribbelt's bei mir und ich freue mich auf diese Viertelfinalauslosung.
Sie, gut, dann hast du Saarbrücken geguckt?
Hast du wahrscheinlich nicht. Konnte ich nicht, weil ich Daten war.
Ja, weil du Daten warst. Das war wirklich, vor allem das war ja also perfekt geskriptet quasi. Ich habe Philipp gegen Jona geguckt und dann rübergeschalten und die Nachspielzeit ging gerade los. Und dann schießen die wirklich in einem, ich habe es mir im Nachhinein nochmal die Extended Highlight-Version angeguckt. Ich finde schon irgendwie lustig, dass das erste Aufeinandertreffen der beiden, und das war ja quasi Viertelfinale, aber das Nachholspiel, weil das erste Mal abgesagt worden ist wegen zu viel Regen. Jetzt ist das zweite Spiel da wieder in Saarbrücken. Und Bruder, also liegt Saarbrücken im fucking Regenwald. Das kann doch nicht sein, dass jedes Mal, wenn da irgendwie ein großes Spiel ist, dann ist dieser Platz quasi unbespielbar, weil da können wir gerne drüber reden. Ne? Der Platz war auch diesmal ein einziges Schwimmbad. Aber also fürs Spiel war es geil. Das war dieser nasse Regenkick und dann schießen die in der 93. Minute das 2-1. Das kannst du dir nicht ausmalen. Die spielen jetzt ein Halbfinale gegen Kaiserslautern und ein Team davon wird Pokalfinale spielen.
Ja, und ey, ganz ehrlich, wenn du die Bayern raushaust, dann ist Kaiserslautern tendenziell der kleinere Name. Aber genau darin liegt, glaube ich, jetzt die Gefahr für Saarbrücken, dass du dieses Spiel genauso angehst, weil du spielst faktisch halt immer noch als Drittligist gegen den Zweitligisten und bist Underdog und du musst so in diese Situation reingehen. Saarbrücken gegen Lautern ist natürlich auch lokal ein bisschen näher und deswegen, ich weiß also nicht, ob das...
Lokal ein bisschen näher ist gut ausgedrückt, das ist quasi auf Mord und Totschlag und so, ne? Die hassen sich.
Ja, gut.
Also die hassen sich, also es ist nicht ganz so schlimm wie Kaiserslautern Karlsruhe, die hassen sich noch ein bisschen mehr. Aber das mag sich gar nicht. Und also nur mal so, Kaiserslautern ist in der zweiten Liga gerade wirklich, die spielen eine Dreckssaison. Die Hertha wird sich wirklich in den Arsch speisen, weil da hätte Hertha BSC Berlin stehen können. Das ist hier diese Geschichte von Gramotzes, der glaube ich irgendwie so 10 Spiele Lautern-Trainer war, 9 Spiele verliert, aber er gewinnt eben dieses eine Pokal-Viertelfinale in Berlin. Und dieses Kaiserslautern spielt jetzt gegen Saarbrücken. Das ist mit Abstand, außer wenn du mal, glaube ich, die erste Runde der Saarbrücken rausrechnest, ist das mit Abstand das einfachste Los, was der FC Saarbrücken da jetzt bekommt. Ich weiß, was du meinst, wenn du mir sagst, genau darin liegt jetzt irgendwie die Gefahr. Ja. Aber trotzdem, man, zu Hause in diesem Stadion, Kaiserslautern hat diese Saison wirklich nichts gerissen, die stecken tief drin im Abstiegskampf der zweiten Liga. Also ich will es nicht 50-50 betiteln, aber bei 45-55 bin ich sofort dabei. Ich sehe das nicht unwahrscheinlich, dass Saarbrücken Pokalfinale spielen wird.
Ja, nur das müssen sie dann jetzt aber halt auch genauso annehmen, ne? Weil wenn du dann jetzt trotzdem versuchst in deiner Saison als Drittligist, die ja jetzt auch nicht so läuft, dass sie die Sterne da vom Himmel spielen. Also für Saarbrücken ist es ja, glaube ich, in Liga 3 gerade Mittelfeld, wo die dann unterwegs sind. Und entsprechend, keine Ahnung, also ja, Saarbrücken ist Neunter da in der Liga. Du, klar, weißt, wie es ist, dann auch solche Spiele anzunehmen, weil vom Niveau können wir die gerne dann halt auf eine Schiene packen, aber du musst dann halt diesen Kampf annehmen und vom Mindset da halt genauso reingehen, wie du dann in so ein Spiel gegen Gladbach reingehst und dann, ja, ist es durchaus möglich, dass wir Saarbrücken dann im Pokalfinale sehen, also ist, glaube ich, dass von der Rollenverteilung klarste Pokalfinale seit 2011, wo Schalke gegen Duisburg gespielt hat.
Das ist das klarste, das es jemals gab wahrscheinlich. Wenn Bayern 0 für Leverkusen und davon Saison, gehen aktuell alle aus. Ja, nein, jemals. Nenn mir ein DFB-Pokalfinale, was es jemals in der Geschichte gab, wo der Meister quasi gegen einen Drittligisten gespielt hat. Das gibt's ja nicht, wird's auch nie mehr geben.
Ja, deswegen meine ich ja mit Bayer Leverkusen in dieser Saison, ja, das weil Leverkusen ja, halt so natürlich. Stark ist wie selten oder quasi auch wie nie. Und deswegen, ja, egal wer da reinkommt, es wird eine klare Rollenverteilung geben. Aber Leverkusen ist ja auch noch nicht durch, ne? Die müssen ja erstmal Düsseldorf von der Platte hauen, wo ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen mache. Also wir werden Leverkusen im Pokalfinale sehen und dann ist der Weg, Vizekusen zu beenden, so nah wie noch nie. Darf man mal sehen, wie sich das jetzt alles noch entwickelt. Aber wird geil. Und muss ich auch sagen, wenn du halt darüber redest, dass der Drittligist dann den Bundesligisten, den dritten Bundesligisten in Serie raushaut, in einer nassen Pokalschlacht von Saarbrücken, da geht mir das Fußballherz auf, ne? Also da geht mir wirklich, da geht mir einer ab.
Das sind noch die guten alten Zeiten. Wobei, das ist dann auch, ich habe natürlich gestern die ganzen Tweets gelesen, was dann rein theoretisch, wobei es ist jetzt ja nicht mehr so, dass der Pokalfinalverlierer auch instant Europapokal spielt. Weil ansonsten geht Saarbrücken auch noch auf Reise. Nein, die müssten jetzt schon dann auch Leverkusen
Scheiße,
schlagen.
Geht's auf die Reise, Saarbrücken international.
Das wird nicht passieren, aber trotzdem ist es. Also das ist eine geile Geschichte und ich hoffe, dass sie noch ein Kapitel mehr bekommt. Obwohl ich Kaiserslautern eigentlich auch für Kaiserslautern wäre das, also Kaiserslautern Pokalfinale natürlich. Nach der Saison, das wäre auch wow. Und die würden da dann auch halt natürlich. Ne? Ja, aber das werden sie jetzt wahrscheinlich auch nicht. Die haben jetzt ja auch wichtig gegen Osnabrück gewonnen, deswegen, ja. Ja, haben wir noch im Fußball? Überlegen. Also genau, wir müssen immer noch für Philipp sagen, der ist uns in die DMs geslidet. Philipp, unser hier, also der Salesman, großer Freiburg-Fan, hat sich aufgeregt, dass wir nicht über den SC reden, nachdem die einen Punkt gegen Bayern geholt haben und dann West Ham geschlagen haben. Hier, Philipp, für deinen SC Freiburg, heute Abend wichtiges Spiel gegen West Ham United. Ich glaube noch nicht so richtig daran. Ich glaube, dass West Ham da zu Hause... Ich kann es nicht einschätzen.
Ich glaube schon dran. Ich glaube schon. Also dafür schätze ich Freiburg gerade als gesettelt genug an, nachdem die jetzt am Wochenende dann noch wieder gewonnen haben.
Gegen Bochum.
Ja, die letzten Wochen davor waren aber schon auch ein bisschen schwieriger für Freiburg. Und jetzt haben sie es dann tatsächlich auch mal wieder geschafft zu gewinnen und holen sich dann ja auch Motivation dann aus diesem Hinspiel. Glaube ich, ist Freiburg gerade in der richtigen Bahn, um dann jetzt den kompletten Brustlöser dann auch auswärts in West Ham dann zu schaffen, beziehungsweise West Ham spielt ja in London, also in London zu schaffen. Das wird, ich bin guter Dinge. Wir sehen zwei Viertelfinalisten auch in der Euroleague. Leverkusen, ne, die sind ja auch nur dem Tod von der Klinge gesprungen. Da wäre fast die ungeschlagene Saison zu Ende gegangen.
Nichts. Ja, das wäre das Einzige, dass man jetzt hier quasi den Fluch gebrochen hätte, aber das mache ich mir gar keine Sorgen, dass die heute gegen Karabakh gewinnen. Ich gehe gerade einmal Bundesliga durch, ob irgendwas Wichtiges war. Klar, die Bayern machen 8 Buden gegen Mainz, GG, das passiert halt mal. Gladbach gegen Köln war geiles Derby, wirklich mit hin und her habe ich dann gerade auch die letzten, wir waren nämlich im Office, das war so meine Zeit, wo ich immer kränker geworden bin und mir dann wirklich so auf letzter Rille noch dieses Derby angeguckt habe. Aber ansonsten, der VfB ist weiterhin real.
Ja, ein Thema ist aber tatsächlich noch offen, da müssen wir aber den Bogen zurückspannen. Niklas Füllkrug abseits. Das war ja wirklich, ach du Scheiße, wie ist dieser Mann gestern abseits gecallt worden mit dem Millimeter seines Schulterknochens, der dann vor dem Verteidiger gewesen sein soll. Es ist da
Opinion vielleicht von mir. Natürlich ist es mit Auge nicht zu erkennen, aber das ist eine Entscheidung, über die rege ich mich null auf. Das ist also, ich glaube da der Technik, und wenn die Technik sagt, diese Schulter, und damit dürftest du rein theoretisch ein Tor erzählen, ist den Zentimeter im Abseits, natürlich ist das also auf eine Art und Weise irgendwie grotesk, aber da bin ich, ey, wenn wir diese Technik haben, dann will ich sie auch auf dem besten möglichen Stand haben, und wenn die Technik das dann sieht, und ich vertraue dann da auch der Technik, und bin dann jetzt nicht irgendwie der letzte Hinterwäldler, der sagt, vielleicht ist hier da auch irgendwie ein Fehler unterlaufen, und das kann man gar nicht sehen. Doch, die Technik kann das sehen, und wenn die das sieht, dann ist das Abseits. Also so weh es tut.
Ja. Ich bin da tatsächlich auch genau dieser Meinung. Im ersten Augenblick war ich so, boah, Alter, das ist halt doch niemals abseits. Und ich bleibe auch dabei, so, wenn das ein Mensch entscheidet, dann wird das nicht abseits gecallt. Aber wenn wir uns dann halt dahin bewegen, dass wir uns darauf verlassen können und dass wir da eine Linie haben, auf die wir uns verlassen können, ja, dann ist das abseits. Und dann ist genau da die Linie anzulegen, weil abseits ist dann halt auch der Millimeter abseits und genauso strafwürdig wie 10 Meter im Abseits. Wenn das unsere Linie ist, okay, dann haben wir mal eine feste Linie, dann haben wir was, woran wir uns orientieren können. Und es ging ja vor allem auch super schnell. Also die standen da am Mittelkreis, dann wurde das Ding überprüft und innerhalb von 10 Sekunden ging dann der Arm hoch, weil gesagt wurde, ist abseits. Und ja, dass es dann super bitter ist, klar. Und dass es auch kein Schiedsrichterassistent der Welt sehen bzw. entscheiden würde und dass auch im Kölner Keller nicht zurückgenommen worden wäre, weil so kannst du diese Linie nicht anlegen als Mensch. So, da ist ja dieses Ding, dass es da halbautomatisiert ist und die Linie dann digital gezogen wird, weil alle Spieler gescannt werden. Wenn wir uns darauf verlassen können, gut, dann ist es jetzt super ärgerlich, dass Niklas Füllkrug und halt auch der BVB exemplarisch als Bauernopfer dastehen mussten, um einmal zu zeigen, okay, so knapp kann es sein. Aber wenn das die Linie ist, dann nehmen wir die bitte auch.
Ja, aber also das ist eine VAR-Entscheidung. Natürlich ist die nächste gegen Dortmund, die da wirklich in der Champions League mittlerweile nicht vom Glück verfolgt sind. Aber die finde ich okay. Deswegen, also ja. Da müssen wir meiner Meinung nach nicht drüber diskutieren. Aber
ja, tun wir auch nicht, weil wir einer Meinung sind.
Ich hab nichts verstanden, du warst gerade kurz weg.
Tun wir ja auch nicht, weil wir einer Meinung sind, sag ich.
Ja, mal wieder. Oder endlich mal wieder. Das war die letzten Wochen nicht so. Wir werden uns wahrscheinlich, aber das will ich heute gar nicht mit dir machen, obwohl die Nominierung ja quasi schon raus ist. Also noch nicht offiziell, aber das sickert ja mit Plätti und Co. immer schon 4-5 Tage im Vorhinein durch. Ich würde das trotzdem auf nächste Woche verschieben. Dann machen wir nächste Woche den großen Nationalmannschaftsblock, wenn es dann auch quasi relevanter ist. Und ansonsten, ich weiß nicht, hast du mitbekommen, das ist jetzt nochmal, also wilder Sprung heute, aber nochmal zurück zum Darts, zum professionellen Darts. Hast du hier Pietrezco gegen Luke Littler mitbekommen?
Pikachu gegen Littler, dass Pikachu sich dann über die Arroganz des Luke Littlers aufregt.
Wirklich, was ist das also, denn?
Ja, das ist ja, ich find's auch einfach ein bisschen peinlich, dass sich ein 30-Jähriger, der sich über Pokémon identifiziert, über die Nicht-Erwachsenheit eines 17-Jährigen aufregt. Also, mach doch deinen Scheiß, ist doch alles cool. Nur er regt sich ja darüber auf, dass Luke Littler über Bull checken wollte und das halt arrogant ist. So, also, ganz ehrlich, du hast es halt nicht geschafft, ihn zu besiegen. Und wenn er das über Bull gehen will, Bull zu checken, ist unfassbar viel schwieriger, als sich einen Weg zu stellen, wo du dann auf Doppel 16 gehst oder was. Es ist ein Vorteil für dich, wenn Luke Littler auf Bull gehen will.
Er hatte ja, wie gesagt, 90, glaube ich, stehen und checkt dann die 90 über Doppel 20 Bull. Also nicht über Bull, Doppel 20. Und das wurde ihm dann als, in Anführungszeichen, arrogant hinterhergeworfen. Das Ding ist, bei Luke Littler, ich finde das null arrogant, weil guck mal die Wege an, wie der finisht. Der stellt sich immer Doppel 10 hinten raus, selbst wenn er eigentlich auf einem anderen Doppel steht. Und das ist dann auch nicht arrogant. Und also dem Jungen jetzt, und das ist dann auch, ich finde den Pietrezco wirklich gut. Ich weiß, der eckt mit seiner Art an, aber ich finde den, der ist irgendwie ehrlich, der ist ein geiler Sportler ansonsten. Aber das war ja so ein riesen Eigentor. Und ich verstehe es auch nicht, warum, Mann. Du kannst gegen Luke Littler, natürlich kannst du gegen den verlieren. Der ist, also,
ja, vielleicht mal die halbe Beste, PDC.
Ja, also der ist vielleicht gerade so mit, dass ich weiß, in der Premier League gibt's immer ein, zwei, die ihn noch schlagen, aber der ist auf jeden Fall Top 3 gerade. Da kannst du, glaube ich, nicht gegen anreden. Und also gegen den verlieren ist okay und dann auch gegen den mal mit Bull kaputt gemacht zu werden, ist auch okay, aber dann bitte stell dich doch jetzt nicht hin. Und Valmir hat's ja gleich zweimal gemacht. Er hat's sowohl auf der Bühne gemacht, hat eben schon mal gesagt, dass das kacke war, dann über Instagram nachzutreten gegen den absoluten Superstar in dieser Darts-Welt gerade, ist einfach nur dumm und naiv. Und er hat das Echo bekommen, er hat auch ein heftiges Medien-Echo dafür bekommen und gerade dann auch natürlich aus deutscher Brille auch echt, also gut Hate dafür bekommen. Natürlich, die Wortwahl war wieder drüber von unseren ganzen Kompagnons, aber trotzdem, da hat er sich ein Eigentor geschossen und ich kann es nicht nachvollziehen, weil das war, er war einfach dumm. Und vor allem sich auch, also Luke Littler als Feind ist, Spoiler Alert, keine gute Idee, weil der wird noch eine ganze Weile dabei bleiben.
Ja, und er hat ja tendenziell halt auch eben mal durch seine junge und freche Art dann auch ein paar Leute, die er auf seine Seite zieht, weil, also, wenn man dem Dartsport dann doch auch eins vorwerfen kann, dass wenn du was anders machst, dann bist du halt angefeindet, so, dann bist du der andere und dann ist es dann schnell arrogant. Aber ich finde gerade diese neuen Wege doch auch mal geil. So, dann siehst du halt nicht, dass das 10-millionste Finish über Tops und über Doppel 16 dann, sondern dann versucht er halt mal was anderes. Und wenn er dann über Bull checkt, ja mein Gott, dann haben wir alle eine geile Party, außer derjenige, gegen den er gerade halt gespielt hat. Und es ist doch was Cooles, wenn sich so eine Sportart dann auch mal entwickelt und da dann halt, weißt du, frischer Wind reinkommt. Wie wenn sich so eine alteingesessene Firma dann mal einen jungen Prakti reinholt, von dem er sich dann ein bisschen was verspricht. Und Luke Littler ist der Praktikant der PDC. Ist doch auch vollkommen in Ordnung. Der macht mal ein paar Dinge neu. Und ja, also dass er jetzt schon der größere Name als Petretzko ist, das sagt ja auch schon alles aus.
Ja, dass er der größere Name ist, der da gerade überall rumrennt. Also, dass du Luke Littler als Praktikanten beschreibst, ist auch wirklich... Ich weiß, wo du herkommst, aber er ist weitaus mehr als nur ein dahergelaufener Praktikant. Gut, dann, ich gucke gerade einmal so ein bisschen durch mein Kicker-Feed. Wir können einmal kurz so ein bisschen... NFL-Offseason ist gestartet, da geht jetzt das fröhliche Wechseln los. Die zwei Dinge, die ich mitbekommen habe oder die so ein bisschen eingeschlagen sind, Derrick Henry zu den Ravens, die sind damit für mich Instant-Contender. Wie gesagt, Lamar Jackson und die Baltimore Ravens waren letzte Saison schon heftig unterwegs. Mit Derrick Henry bekommen sie jetzt einen der besten Running Backs dazu aus Tennessee. Und ich glaube auch, dass das relativ schnell klicken wird. Und dann werden die sehr, sehr gut nächste Saison.
Ja, das stimmt. Da kann man sich auf einiges freuen. Gut, brauchen wir jetzt auch noch nicht tot analysieren, weil dafür dauert es halt noch 6 Monate, bis die NFL dann wieder losgeht. Aber mich macht das vor allem aus Packers Brille traurig, dass wir Aaron Jones verlieren. Also Nummer 3 Running Back in der Franchise History und der Mann hat letzte Saison die beste seines Lebens gespielt und jetzt geht er. Also verstehe ich nicht, warum man da nicht alles dran setzt, um den Mann zu halten, aber ja, es macht mich dann doch etwas negativer gestimmt, dass wir vielleicht nur 3 der nächsten 5 Super Bowls holen.
Ich wollte gerade sagen, aber Jordan Love darf ja auch 2-mal verlieren in den nächsten 5 Jahren. Eben. Also er muss jetzt ja nicht 5 aus 5 gehen, um den nächsten Bowl zu
holen. Aber vorher war ich ja 4 aus 5. Vorher hätte ich ihm 4 aus 5 gegeben, aber dass Aaron Jones jetzt geht, das kostet uns einen Super Bowl.
Okay, gut, bin ich ja mal gespannt. Jason Kelce hat auch wieder kurz überlegt, ob er aus seinem Retirement zurückkehrt. Wobei der meinte jetzt sogar in seinem Podcast, dass er auch schon wusste, dass Saquon Barkley zu den Eagles kommen wird. Das wird auch funktionieren. Also gerade so die Teams, die in den Playoffs abgestraft worden sind, die rüsten ordentlich auf. Und dann mal gucken, wie viel Gegenwehr da noch kommt. Ich bin noch gespannt, ob so diese große Bombe kommt. Weil das sind alles sehr, also Henry zu den Ravens ist auch schon eine große, große Bombe, aber jetzt noch, ob so irgendwie diese Quarterback-Bombe noch kommt. Ob da noch irgendwie was Großes kommt, weil bis jetzt sind es ja dann eher nur so ein Kirk Cousins, der nach Atlanta geht. Das ist jetzt nichts gegen Kirk Cousins, aber es ist nicht die ganz, ganz große Strahlkraft.
Ich hab aber irgendwie das Gefühl nicht, so weil ich
glaube
bei
auch,
den
dass nicht. Ich,
ganz großen Namen, die haben ja auch alle erst jüngst dann verlängert oder sind gerade relativ gesettelt, weil also so ein Jordan Love ist jetzt natürlich bei den Packers gesettelt. Du hast auf gar keinen Fall Patrick Mahomes.
Willst du mir erzählen, du redest über große Namen und das erste, was du kommst, ist Jordan Love? Jetzt geh mal raus aus deiner Packers-Fanbrille.
Man muss halt auch mal den Ton setzen, ne? Man muss einfach auch mal den Ton setzen. Die Bengals sind halt auch super gesettelt und wollen da jetzt demnächst dann nochmal angreifen in Richtung Super Bowl und haben, Joe Burrow ist ja immer noch bestbezahltester Quarterback aller Zeiten, hat den größten Vertrag. Also ich sehe auch noch keinen riesen Erdbeben kommen.
Ja, mal gucken. Ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Ansonsten, was ist noch sonst so los? NBA war... Da ist aber auch, also wir gehen mit großen Schritten in Richtung Playoffs. Da verschiebt sich jetzt auch nichts mehr groß. Also es wird so sein, dass die Warriors und dass die Lakers Play-In spielen werden. Die Western Play-Ins
gegeneinander, Fragezeichen?
Wirklich, also, glaube ich schon. Ich glaube, die werden beide auf 9 und 10 einlaufen und dann gegen den Verlierer Suns Mavericks. Also das wird im Westen knallen. Die Nuggets sind mittlerweile das beste Team im Westen. Also die haben sich jetzt quasi gefunden, auch nach dem All-Star-Break und machen da weiterhin Meter. Und also ich kann weiterhin die Milwaukee Bucks nicht einschätzen. Ich verstehe dieses Team nicht. Weil rein theoretisch, es gibt diese Nächte, wo ich drauf gucke und sage, okay, vielleicht funktionieren sie ja dann doch. Und dann gibt es wieder die Nächte und die häufen sich jetzt wieder, wo ich dann auch denke, ich habe vor der Saison gesagt, dass ich nicht glaube, dass die Contender sein werden. Und ich glaube auch weiterhin nicht, dass die Contender sein werden. Weil es gibt immer wieder diese Nächte, da verlieren die mit 25 gegen die Lakers, mit 25 gegen die Warriors. Und dann denke ich mir so, das ist am Ende bei weitem nicht das Beste, was da im Westen rumläuft. Und dann sind sie für mich auch aktuell einfach noch ein gutes Stückchen von den Celtics entfernt. Deswegen, das ist so für mich ein bisschen die Message aus den letzten Wochen, jetzt auch im Hinblick auf die Playoffs, dass ich weiterhin nicht an die Bucks glaube und weiterhin dann auch nicht an Ring Nummer 2 für Giannis.
Ja, gut, dann ist halt aber auch so ein bisschen die Frage, wie schaffen sie es dann in den Playoffs, das Ding auch nochmal rumzureißen, ne? Weil da wird sich das dann ja doch wieder nochmal voneinander differenzieren, weil Regular Season ist das eine und klar, da über die Zeit dein Team so aufzustellen, dass du möglichst weit oben landest, ist das eine, aber dann halt in den Playoffs zu performen. Es wird trotzdem niemand glücklich sein, wenn er gegen die Bucks in den Playoffs ran muss. Und ja, brauchen wir jetzt noch keine Kaffeesatzleserei draus zu machen, aber die Bucks haben durchaus eine Achterbahnfahrt diese Saison und ja, darf man dann sehen. Wie weit geht's für Oklahoma?
Ja, die sind jetzt, wie gesagt, nicht mehr das Beste im Westen. Ich bleib weiterhin dabei, weil, also selbst wenn die jetzt an zwei irgendwie den Westen beenden, dann kommt in Runde 1 die Mavericks, die Lakers oder wer kommt denn dann, weißt du? Und da, ich sehe sie gegen beide nicht als Favorit. Deswegen, aber das wird ja dann, ja, aber das habe ich ja auch schon häufiger erzählt. Diese jungen Teams machen eine Regular Season Spaß. Ich traue dem Braten noch nicht dann in den Playoffs. Auch weil ich vielleicht jetzt einen Höhenflug habe, weil das in den NFL-Playoffs sehr, sehr gut geklappt hat, dass ich da den alten weißen Mann gemacht habe und gesagt habe, never bet against the Chiefs. Ich werde dasselbe machen mit den Nuggets und mit den Lakers und mit den Warriors, also mit den alten weißen Teams quasi. Und dann mal gucken. Aber natürlich würde ich das auch gerne sehen, dass so ein junges Team wie die Timberwolves, wie die Thunder oder auch wie die Pelicans, wie die Kings, dass es so ein bisschen anfängt zu shiften. Ich glaube aber noch nicht dran. Ich glaube, dieses Jahr ist noch zu früh.
Kann gut sein. Auch da liegt die Antwort dann am Ende in den Playoffs. Also da machen die Teams halt zumindest gerade auch mal ein bisschen Spaß, ne? Also es wird ja auch schon relativ häufig über SGA dann als MVP-Contender geredet. Siehst du das dann tatsächlich auch nochmal realistisch?
Also für mich ist er auf jeden Fall ein Contender. Also wenn du jetzt über MVP-Contender redest, dann musst du ihn mit reinpacken. Ob er dann letztendlich MVP wird, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja. Aber es gibt auch, und das ist ja, also das ist das Gute für ihn, es gibt in dieser Saison nicht den einen klassen, krassen Superstar. Also ist für mich jetzt nicht so, dass du sagst, du musst Jokic nehmen, weil er einfach schon wieder so gut ist. Sondern es gibt zumindest mal eine Konversation. Aber auch da, das ist dann auch wieder, also MVP ist extrem davon abhängig, wie die letzten Wochen jetzt laufen. Also klar, du kannst eine unfassbare Regular Season spielen, aber dieser letzte Monat, dieser Monat März und Monat April, die sind dann schon nochmal für den letzten bleibenden Eindruck, also wichtig. Und also wenn er es weiterhin schafft, die Zahlen aufzulegen, die er ja gerade auflegt, dann, also da hat er einfach auch den massiven Vorteil gegenüber einem Luka Doncic beispielsweise, der auch sehr, sehr gute Zahlen auflegt, dass sein Team halt viel, viel besser dasteht.
Ja, weißt
du? Und das macht ja dann gerade bei den ganzen Experten auch nochmal Eindruck, wenn du dein Team führen kannst und selber diese Zahlen auflegst, dann warum denn nicht? Und die gute Nachricht ist, es gibt bei den Celtics aktuell, also für mich weiterhin das beste Team, gibt's eben nicht diesen Superstar. Klar, Tatum ist er, aber Tatum ist für mich nicht der MVP in dieser Saison. Weißt du? Deswegen, also SGA ist da schon zu Recht drin in dieser Konversation. Aber glaube ich, dass er ihn am Ende bekommt? Nee, glaube ich nicht. Glaube ich, dass Jokic das am Ende wieder wird? Ja, kann schon sehr, sehr gut sein.
Ja, vermutlich. Also darauf könnte es dann hinauslaufen. Dann gucken wir, weil du gerade im Westen ja schon mal einmal die vier Teams angesprochen hast, die dann schlussendlich auch das Play-In spielen werden. Also das sind die Suns, die Mavs, die Lakers und die Warriors, weil dazu...
Ja, obenrum kann sich schon... Ich kann die Pelicans und die Kings rechne ich da noch nicht raus. Also dass die vielleicht da auch noch reinrutschen, aber... Zumindest untenrum wird da nichts mehr passieren.
Ja, die sind ja gerade auch noch auf einem Level. Also stehen dabei, also die Pelicans sind auf 5 mit 39-26 und die Mavericks auf 8 mit 38 Siegen. Also das ist nicht so wahnsinnig viel, was die voneinander trennt. Im Osten sieht das alles tatsächlich schon ein bisschen klarer aus. Also da hast du die Pacers auf 7 mit 37 Siegen und die Hawks auf 10 mit 29 Siegen. Und vor allem dann halt zwischen Hawks und Nets klafft da noch eine kleine Lücke. Aber also Nets ist dann vielleicht auch ein kurzes Stichwort, weil ich das gerade nicht beurteilen kann. Gib uns doch mal ein kurzes Roundup von den ersten Wochen von Dennis, der dann ja auch zu den Brooklyn Nets rüber gewechselt ist. Wie schlägt er sich?
Er verliert leider sehr viele Spiele. Das ist nicht so gut. Aber also spielt gut. Ist Instant Starter gewesen. Ich glaube, er spielt jetzt über den März hinweg 17 Punkte im Schnitt, was also echt okay ist. Er wird halt immer am Team gemessen. Und das ist in Brooklyn leider gerade nicht gut. Und die verlieren Spiele auch gegen Teams, gegen die sie nicht verlieren dürfen. Haben jetzt gegen die Pistons verloren. Also das ist so ein bisschen der negative Ritterschlag in dieser Saison. Wenn du gegen Detroit verlierst, dann war es das nicht.
Ja.
Und für Dennis ist es, also ich hoffe, dass er einfach jetzt so ein bisschen die Leistung weiter abrufen kann und dann nächste Offseason mal wieder irgendwo hingeht, wo er dann vielleicht doch nochmal die Möglichkeit bekommt, irgendwie jetzt da Anführer zu sein, weil er ist für mich weiterhin einer, der rein theoretisch eine Franchise auf Point Guard sehr, sehr gut tun kann. Und ob er dann,
ja,
ob er dann die Starting-Rolle ist oder ob er dann vielleicht die Rolle ist, die von der Bank kommt, das ist ihm, glaube ich, auch gar nicht so wichtig. Aber er bräuchte halt mal wieder ein Team, was dann auch, also was funktioniert. Und das tun die Nets gerade nicht. Aber dafür kann er nichts. Also er ist da jetzt gerade einfach auch so ein bisschen Opfer eines Trades geworden, der für ihn schlecht ausgegangen ist, weil er eben nach Brooklyn gegangen ist. Und du hast es gerade schon gesagt, Brooklyn wird in dieser Saison rein gar nichts mehr gewinnen. Also die werden ein, zwei Spiele sich mitnehmen, aber die Playoffs sind weit, weit weg. Und dann geht es darum, in der Offseason vielleicht nochmal den nächsten Step machen zu können.
Es ist halt so super schade für Dennis, ne, weil der bringt ja eigentlich alles mit. Also der hat Anführerqualitäten, der hat, also dass der spielerische Qualitäten hat, das weiß Basketball Deutschland nicht zuletzt auch seit seiner WM-Performance, wo der halt einfach auch MVP geworden ist, ne. Also er hat schon auf dem höchsten Level geliefert. So, ich glaube, Chris Paul hat ja auch mal über ihn gesagt, dass er mit Dennis in jede Serie reingehen wird, weil er halt einfach ein unfassbar wichtiger Faktor für ein Team sein kann. Er nimmt seine Rolle an, egal welche du ihm gibst. So, der kann von der Bank kommen, aber der kann dir halt auch dieses Team einfach leiten. Der kann von vornherein dir das wegspielen, ist ein guter Playmaker, aber hat halt einfach noch nicht seine Franchise gefunden. Und das finde ich für ihn super schade, weil wie lange ist der jetzt schon in der NBA und wie viele Teams hat er schon durchlaufen?
Ja, auf der anderen Seite kannst du auch sagen, er ist schon so lange in der NBA. Und das ist ja. Also ist ja auch, ich glaube, der Durchschnitts-NBA-Athlet ist 4 Jahre, 3,5 Jahre in der Liga. Bei Dennis ist auf jeden Fall schon zweistellig. Und du darfst das ist schon auch wichtig, man darf das nicht vergleichen, er ist bei der MVP-Debatte in der WM natürlich auch zu Recht dabei gewesen, aber die NBA ist dann doch nochmal ein anderes Pflaster und Dennis wird nie ein Superstar sein und Dennis wird auch nie ein Leader von einer Franchise sein, aber Dennis ist, also was er gut kann und das hatte, die beste Rolle, bleibe ich dabei, war Dennis bei den Lakers. Dennis als zweiter Point Guard oder auch als erster Point Guard neben Superstars wie AD, neben Superstars wie LeBron. Und das hat ja auch funktioniert. Ich meine, die Lakers sind mit einem Dennis Schröder ins Western Conference Final gekommen. Das wäre für ihn so die perfekte Rolle, die er, glaube ich, einnehmen müsste. Aber dafür bräuchte er eben dann auch ein Team, das ihn tradet. Und das Ding ist, Dennis ist mittlerweile halt auch teuer geworden, ne? Also der hat jetzt ja schon auch einen guten Vertrag. Das sind jetzt nicht mehr so die kleinen Zahlen, für die er quasi auch bei den Lakers gespielt hat. Und deswegen ist er auch für diese sehr, sehr guten Teams eben ein bisschen zu teuer dann einfach, um dann glaub auch einfach zu sagen, ja, ist es uns das Geld wert, weil
ja für diese Bankrolle viel, halt, ne? Und das,
ja,
das sind ja, also ich glaube,
Millionen, ne? Das ist
ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, er ist gerade auf diesem 11 Millionen Vertrag und für die Nets ist es ja auch trotzdem vollkommen in Ordnung. Also die haben ja einen guten Deal, so die kriegen ihren Starting Point Guard für 11 Millionen, der dir das Team halt führen kann, aber so, ja, er hat eine schwierige Position, wenn es dann halt um die ganz großen Teams geht. Das stimmt schon.
Ja, aber wie gesagt, ich glaube auch, also mittlerweile Dennis ist da jetzt ja auch in der Lage, der muss niemandem mehr was beweisen, der wird da jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5 Jährchen wahrscheinlich in der NBA drehen und ja mal gucken, also ich bin sehr gespannt, wo es in der Offseason für ihn hingeht und die Saison ist einfach noch ein bisschen, gibt auch Schlimmeres als in New York einfach Basketball zu spielen, also das ist ja auch
dass du mal ein bisschen in Brooklyn leben und Basketball zeugen darfst, dafür deine 11 Millionen im Jahr bekommst. Es gibt durchaus schlimmere Schicksale. Wir müssen auch nicht zusammenwerfen für den Braunschweiger Dennis. Also alles in Ordnung. Wobei, er kommt aus Braunschweig. Doch, lass mal sammeln für ihn. Und dann vielleicht noch Mini-Ausblick für die deutschen Handballer. Geht's dieses Wochenende um Olympia. Also dadurch, dass wir bei der EM natürlich nur Vierter geworden sind, geht's jetzt im Quali-Turnier dieses Wochenende um die Olympiateilnahme. Da spielen wir gegen Kroatien, Österreich und Algerien. Wenn wir da unter die Top 2 kommen, dann ist das Olympia-Ticket safe. Also wird da jetzt dieses Wochenende wieder Handball gezockt und das darf man dann auch gerne verfolgen. Gibt's öffentlich-rechtlich beziehungsweise im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Ich glaube, bei Sport1, ARD und ZDF werden die drei Spiele übertragen und da freuen sich die Deutschen bestimmt über ein bisschen Support und könnte die erste Olympiateilnahme von Männern und Frauen seit 2008 werden. Also die Frauen sind auch noch in der Verlosung ums Olympiaticket, das wird, glaube ich, im April ausgespielt und die Männer dürfen es dann jetzt dieses Wochenende safe machen und wäre schon geil, weil Olympia bleibt dann auch für die Handballer die größte Bühne, ne? Also klar, Heim-EM hat jetzt schon auch nochmal den Fokus wieder auf Handball gelegt in Deutschland, aber so EM und WM wird da jedes Jahr gespielt und du hast Olympia alle 4 Jahre und für die Handballer ist es was unfassbar Großes. Und deswegen kann man sagen, auf geht's Deutschland.
Machen wir so. Also, dann ist mein Zettel leer und ich bekomme auch Hunger. Deswegen ist es Zeit, diese Episode dann abzubinden.
Ja, finde ich auch. Nächste Woche können wir uns dann über das geleakte oder jetzt veröffentlichte Deutschland-Trikot und den Deutschland-Kader unterhalten im Fußball. Ich freue mich drauf und bis dahin sportgeladene Woche euch. Wir sehen uns Montag beim Daten. Ciao, ciao.
Tschüss.